Franchising-Konzept bietet für uns Nutzer ein einheitliches Erlebnis, eine einheitliche Qualität. Was bedeutet es aber, wenn ich ein Franchise-Konzept möchte übernehmen als Unternehmer? Sprich, ich möchte ins Business einsteigen. Auf was müsste ich schauen bei solchen Verträgen? Und wo lohnt es sich dann doch nochmal eine zweite Meinung einholen?
Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute wieder mal mit dem David unterwegs, und zwar zum Thema Franchising. Hallo David.
Hoi Milena, hoi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Eines der wohl bekanntesten Franchise-Unternehmen, die wir, glaube ich, alle kennen, ist ja mit dem gelben M, McDonald's. Ich glaube, das ist so ein bisschen eines der grössten Franchising. Hat ja auch noch so ein spezielles Konzept dahinter. Und ich würde eigentlich gerne mit dir heute mal durchleuchten, was gibt es eigentlich für Franchise-Modelle? Also was gibt es da für Strukturen, die gängig sind? Um einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Kannst du mir da mal einen Einblick geben?
Ja, es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn man das Wort Franchising gehört, die meisten Leute kommen dann einfach gerade McDonald's in Sinn oder Burger King. Also,
ja, das ist sehr, sehr gross und überall präsent.
Ich glaube, der Oberbegriff ist Systemgastronomie. Und das Wort Systemgastronomie, das Wort System, sagt so sehr vieles darüber aus. Oder? Also letztlich beim Franchising geht es um den Vertrieb von einem Produkt oder von einer Dienstleistung einfach basierend auf einem System.
Mhm. Also man hat das Konzept, man hat ein Produkt, man hat eine Art und Weise von dem Prozess, wo man einfach systematisch bedient.
Genau, also ich meine, das Ziel von so einem Franchising ist halt wirklich, dass man irgendwo auf der Welt kann in eine Franchise hineingehen und man hat dann das Produkt oder die Dienstleistung überall in der gleichbleibenden Qualität und man kann sich dann wieder auf auch verlassen, dass egal wo ich bin, ich weiß, was ich erwarten kann.
Ja, so Starbucks ist auch so ein Beispiel.
Ja, und um das geht es eigentlich bei dem Franchising. Ja.
Und was gibt es denn da noch so für weitere Modelle, die vielleicht jetzt weniger geläufig sind, als jetzt McDonald's und Burger King und Co., wo jetzt sagen, das ist ähnlich, aber vielleicht ein bisschen anders aufgestellt?
Ja, also man kann eigentlich querbeet durchgehen, oder jetzt Gastronomie. Auch berühmte Beispiele sind die Hotellerie, also Hilton ist ein Franchising.
Ja.
Ich denke, überall dort macht es Sinn, wo es eben nicht nur ein simples ein Produkt ist, sondern halt, wo es eine Palette von Produkten und Dienstleistungen ist, wo der Konsument oder der Abnehmer halt doch relativ so ein Zusammenspiel von Produkten und Dienstleistungen dann kann in Anspruch nehmen.
Mhm.
Und wenn man jetzt das einzeln vertreiben will, kann ja überall etwas schief gehen. Es kann nicht gut aufeinander abgestimmt sein und so weiter.
Mhm.
Und dann haben wir wieder das Wort System, dass man halt dort das alles aus einem Guss dann bekommt. Eben Hotellerie, Gastronomie, das sind sicher so die Hauptbeispiele.
Ja, es gibt ja, glaube ich, auch noch Sachen, wo es dann so in den Produkt hineingeht. Aber ich glaube, das ist das Bekannteste, wo wir auch drüber laufen. Ich habe auch schon von Dienstleistungen gehört, die im Franchise angeboten wird, aber jetzt noch nie etwas gross. Das ist eher
kleiner. Oder eben halt, wo es um einen bestimmten Beratungsansatz geht, dass man die Leute immer wieder gleich betreuen, von A bis Z. Dass einfach das ein Modell dahinter ist, das vielleicht der Franchisegeber ursprünglich mal entwickelt hat. Davon abzugrenzen sind vielleicht so Agenturlösungen, Agenturmodelle. Das ist jetzt nicht wirklich ein Franchising dahinter, sondern dass halt irgendwo, ich sage jetzt mal, das Hauptunternehmen arbeitet dann mit Agenturen zusammen.
Mhm. Also man tut dann unter einem Brand ein bisschen auftreten.
Richtig,
oder so.
Genau. Mhm. Also es ist kein rechtlicher Sinn, kein Franchise-Vertrag, sondern Agenturvertrag, wo man halt eben für das Hauptunternehmen halt tätig wird und Geschäfte abschliessen.
Ja gut, gegen aussen wirkt es halt fast schon wie Franchising. Eben, man tritt unter dem Brand auf, man wird wahrscheinlich die ein oder andere Abläufe oder Prozesse auch nutzen. Oder vielleicht CRM in dem Fall, wo man sagt, man hat dann da Pflicht, das so zu
sehen. Ich denke, es hat auch gewisse Überschneidungen dann. Eben gerade jetzt auch mit dem Brand oder dem Immaterialgüterrecht. Oder? Also ich glaube, auch etwas Ähnliches ist halt ein Lizenzvertrag. Oder? Da geht es jetzt vor allem vielleicht mehr einfach darum, dass man darf einen Brand nutzen, eine Lizenz für die Produkte.
Mhm.
Aber es geht wahrscheinlich nicht nur um den einzelnen Aspekt, ohne dass wir einen gesamten Franchising-Vertrag haben. Also nochmal, im Franchising-Vertrag geht es wirklich halt um ein Konzept, um ein System, dass man kann die Produkte betreiben kann. Genau, also es ist eben Produkt, es ist Art und Weise, es ist das Pricing dahinter, der Bezug von diesen Produkten, das Marketing, auch das ganze Know-how, die ganze Palette kann man so pfannenfertig dann vertreiben.
Und also bei anderen, muss, oder? Es ist ja dann nicht mehr, genau, mehr so, dass man dort einen freien Raum hat.
Genau, bei anderen Modellen geht es vielleicht nur um Teilaspekt oder nur um sein Materialgut, jetzt der Brand, ansonsten ist man eigentlich frei, wie man es dann machen will und so weiter. Genau. Aber da geht es jetzt wirklich mal um den Franchising-Vertrag, also den Vertrag zwischen dem Franchise-Geber und dem Franchise-Nehmer, um jetzt eben die Produkte oder Dienstleistungen können zu vertreiben.
Und was siehst du so ein bisschen für Chancen, Vorteile von einem Franchise-Modell? Also was ist dort deiner Meinung nach so der grösste USP, dass man sich sagt, hey, anstatt sich jetzt selber irgendwie ein Burger-Restaurant auf die Beine stellen, entscheide ich mich dafür, McDonald's-Franchise zu werden. Was ist da so der Hauptargument dafür?
Genau, das ist wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, jetzt aus Perspektive Franchise-Nehmer. Es hat wirklich zwei Seiten, oder, wo man sich dann muss überlegen muss, was will ich damit erreichen. Jetzt als Franchise-Geber, der jetzt vielleicht irgendwo mal die Idee kreiert hat, kann sich überlegen, ich könnte jetzt überall selber so ein Restaurant, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, das Restaurant selber aufmachen, auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko.
Genau.
Ich kann mir aber überlegen, ich hole mir Leute ins Boot, denen kann ich erklären, wie man das macht. Und die machen dann das in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, müssen aber gemäss meinen Instruktionen das Konzept so umsetzen. Ja. Und so kann ich relativ schnell Reichweite erzielen, ohne dass ich jetzt wirklich überall muss, eins ums andere, so das Restaurant eröffnen. Also das ist so ein Vorteil aus der Perspektive des Franchise-Geber.
Ja.
Jetzt ein Franchise-Nehmer, das ist das, was du angesprochen hast. Ja. Da kann man sich überlegen, ich bin jetzt vielleicht Arbeitnehmer in einem Restaurant, ich hätte jetzt gerne ein eigenes Restaurant. Und das ist dann doch nicht so einfach. Also man muss sich da um verschiedene Sachen kümmern. Ja, das Rezept,
Lieferanten.
Die Lieferanten, der Brand und so weiter. Und dann kann man sich überlegen, gut, ich suche mir jetzt einfach irgendwo einen Standort. Ich habe dann vielleicht sogar noch irgendwo so eine Konkurrenzklausel, dass ich in diesem Standort für einen gewissen Bereich geschützt bin. Und dann kann ich dort pfannenfertig ein Restaurant aufmachen.
Ja, man durch Bekanntheit ja wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen einen Vorteil, dass
per
se schon mal sagen, ah, dann gehe ich mal, dann weiss ich ja, dass ich was ich bekomme.
Genau. Man hat dann dort eben auch, je nach Franchise-Vertrag, was geregelt ist, auch gewisse Vorteile, dass man halt vielleicht auch das Marketing sich nicht selber muss kümmern, weil es wird dann zentral gemacht und man kann eben halt als Trittbrett fahren, sozusagen, auf einen bereits bestehenden, etablierten Brand aufspringen.
Ja, und ist trotzdem selbstständig.
Und ist trotzdem selbstständig, oder? Also das ist so vielleicht der Vorteil oder die Überlegung vom Franchise-Nehmer.
Und wenn ich jetzt konkret, sage jetzt mal, so einer Lizenz oder eben so einem Franchise-Modell interessiert bin, und sage, hey, weißt du, was das entspricht mir? Ich bin jetzt nicht die, die selber möchte, so Grund auf den Boden stampfen, aber ich will trotzdem so das Unternehmerische mir aneignen. Ich interessiere mich jetzt dafür. Auf was muss ich vielleicht ein bisschen achten bei so Verträgen? Ich nehme an, sind nicht alles so professionelle Verträge wie jetzt von McDonald's. Gibt es vielleicht auch jüngere Konzepte, die vielleicht noch nicht so erprobt sind? Was sind jetzt so Sachen, wo du sagst, hey, für das musst du wirklich, da musst du genau anschauen?
Ja, also wir haben tatsächlich schon Fälle in unserer Kanzlei betreut, wo halt am Schluss immer wieder das gleiche Problem vorgekommen ist, dass das System von dieser Systemgastronomie eben nicht so ein gutes System ist.
Noch nicht so verhebt hat.
Genau.
Also, was würdest du denn da so als Red Flags vielleicht ein bisschen rausstreichen?
Ja, also was sicher ein Problem könnte sein, ist, wenn jetzt der Franchise-Geber vielleicht sehr schnell gewachsen ist oder ist sehr schnell bekannt worden irgendwo in einem Land. Und man hat jetzt auch das Gefühl, ja, ich kann jetzt einfach in andere Länder, in Nachbarländer expandieren. Und ich tue jetzt da so Master-Franchise vergeben für die einzelnen Länder. Und dann kann ich dann überall in diesen Ländern auch gerade gross werden. Aber dann kann
macht
ich
ja Problem, Sinn aus dem Sinn.
Theoretisch macht es Sinn. Aber das Problem ist dann vielleicht, eben, wie es ja Systemgastronomie ist, es braucht ja dann auch Zulieferer. Es braucht den Brand, der vielleicht nur im Heimatland geschützt ist. Und so weiter. Hat es dann überall Probleme, allenfalls, wenn man jetzt einfach irgendwo in einem neuen Land, in einem neuen Markt, jetzt will ich dann auftreten, dann sind vielleicht die Produkte dort gar nicht verfügbar oder die Marke ist vielleicht dann in dem Land gar nicht geschützt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was sicher muss beachtet werden, ist, dass man sich dort eher darauf einlassen kann, wo es ein bereits etablierter Brand ist, vielleicht in verschiedenen Ländern, wo bereits getestet ist, erprobt ist, wirklich das System halt am Markt schon Bestand hat. Das ist sicher etwas. Und wenn man sieht, es wird etwas Junges, etwas Schnelles und wenn man dahinter leuchtet, ja, wie das System aufgebaut ist und man hat das Gefühl, ja, gewisse Aspekte von dem System fehlen, dann sind das schon gewisse Warnsignale.
Ja, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen schauen, was ist es für das Produkt. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit von Insta und TikTok und Co. hat man ja auch Produkte, die sind ein Hype und die sind in einer kürzeren Zeit wieder weg. Und ich meine, Location-Verträge, das kennt man aus dem Bürowesen, die sind ja teilweise 5-10 Jahre, wo man sich da für eine Location committet.
Genau.
Und wenn man ein Hype-Produkt hat, ist das wahrscheinlich auch ein Red Flag, wo man muss auch hinterfragen, ist das etwas, was nachhaltig ist, oder ist das in einem Jahr schon wieder passiert?
Genau. Ich glaube, eben Burger, die werden die haben vor 100 Jahren gegessen und wird es 100 Jahre noch essen. Es gibt vielleicht jetzt halt auch vegane Burger und so weiter. Aber
Pizza läuft auch immer.
Pizza auch, oder? Also Domino's, oder Pizza Hut und so und Sachen. Ich glaube, das ist etwas, wo ein No-Brainer ist, wenn es um das geht. Aber jetzt saisonale Sachen oder eben Sachen, die erst vor einem halben Jahr irgendwo aufgepoppt sind, ist halt dann wirklich eine Schwierigkeit. Und dort ist auch das Problem, je nach Franchise-Vertrag, man ist natürlich dann auch das Produkt bunt. Also wenn man sieht, das Produkt läuft nicht. Und ich habe jetzt den Franchise-Vertrag, dann kann man nicht einmal jetzt das Signet, der Brand oben mit dem Eingang wegschrauben und tut jetzt einfach andere Sachen vertreiben. Oder man tut parallel zu den Sachen, die man jetzt hat, also ich sage jetzt einfach einen Burger, und jetzt läuft er nicht so gut aus irgendeinem Grund, und dann sagt man, gut, ich suche mir jetzt einen anderen Lieferanten, also ein anderes Produkt, ich will diversifizieren, und tut man das jetzt auch noch in die Verkaufstheke legen. Das ist dann in den meisten Fällen eben unzulässig, weil der Franchisegeber will ja, dass man das Produkt so in dem System vertreiben.
Ja, er hat ja Konsistenz unter seinem Brand, und er will jetzt, sagen jetzt mal als Beispiel, ein Burger, dann will er nicht plötzlich, dass man nebenan noch Bagels verkauft.
Genau, das ist das.
Das ist ein Konkurrenzprodukt.
Richtig. Und dann haben wir je nachdem irgendwo einen Standort, man hat einen Mietvertrag, einen langjährigen, für ein Produkt oder für ein System, das so gar nicht verhebt. Und dann ist dann die Schwierigkeit, wie kommt man wieder daraus raus?
Ja, was ist eigentlich so gängig für so einen Vertrag? Zahlt man da upfront einen höheren Betrag oder zahlt man da monatlich eine Lizenzgebühr oder jährlich? Oder wie läuft so etwas gängig jetzt aus der finanziellen Sicht? Ich nehme mal, gratis bekommt man den Brand ja nicht.
Nein, das ist eine wichtige Frage und das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, meistens ist es schon so, dass man upfront eine Eintrittsgebühr, eine Franchise-Gebühr muss zahlen, die relativ hoch ist. Und nachher dann halt laufend auch umsatzabhängig weiter muss irgendwo etwas zahlen. Und man muss sich schon überlegen, also ein gutes Franchise, wo der Franchisegeber sehr viel in Brand investiert hat, ins Konzept, in die Entwicklung von diesen Produkten, mit dieser Eintrittsgebühr zahlt man ja das auch, weil der
hat selber alles, nicht mehr machen muss, oder?
Man muss selber nicht mehr machen. Man muss sich nicht selber irgendwo ein Produkt überlegen, einen Brand entwickeln, den schützen und so weiter, sondern man zahlt für das.
Absolut.
Und darum ist es auch schon gerechtfertigt, dass das auch etwas kosten darf. Handkrum muss man eben auch genau anschauen, was komme ich für das über. Wenn man eben dann herausstellt, man hat jetzt 100'000 Franken Eintrittsgebühr gezahlt, aber die Marke ist nicht einmal geschützt oder die Produkte, der Zulieferer ist zum Teil nicht immer verfügbar oder die Qualität von den Produkten schwankt und. Es gibt kein Know-how-Transfer, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Absolut,
wenn ich das Franchise jetzt als Franchise-Nehmer eintreten will, bin ich auch darauf angewiesen, dass der Franchise-Geber mich auch schult, regelmäßig schult und so weiter, dass ich das eben im gleichbleibender Qualität so als System kann anbieten kann. Und wenn dann da eben nicht die Schulung rum ist und man interessiert sich dann gar nicht mehr und sagt, ja, danke, du hast jetzt die Eintrittsgebühr gezahlt, jetzt kannst du mal selber ein bisschen wursteln. Das sind dann so Zeichen, wo man vorsichtig sein muss. Genau.
Obwohl, das sieht man ja erst, nachdem man gezahlt hat. Das ist ja dann eigentlich schon fast eins zu spät. Also, man müsste ja das vielleicht ein bisschen vorher, dass man mal mit anderen Franchise-Nehmern vielleicht sich noch austauscht, dass man wie sagt, hey, du hast da so eine Lizenz, erzähl mal, wie ist das gelaufen? Das ist ja vielleicht da so ein bisschen eine Möglichkeit, um so Sachen in Erfahrung zu bringen.
Also ich meine, in der Regel gibt es ja auch irgendwo einen Kontakt, was dann auch heisst, hast du Lust, auch jetzt da irgendwie als Franchise-Nehmer deinen eigenen Chef zu sein? Und dann gibt es auch so Informationspackages und so weiter. Die kommt man schon zum Teil an die Informationen an. Aber eben, je nach Höhe dann muss man schon überlegen, ist mir das der Gegenwert dann wert? Und auch, wie sieht es denn aus mit den laufenden Kosten?
Ja.
Also wenn die Franchise-Gebühren, also wo Umsatzabhängig nicht derart hoch sind, dass ich quasi wie ein Hamsterrad zu arbeiten und machen, nur dass der Franchise-Geber irgendwo dann, sich da kann bedienen kann, dann ist es natürlich auch schwierig. Es soll ja schon die Möglichkeit geben, dass man irgendwo kann selbstständig arbeiten kann und ein angemessenes Einkommen erzielen, zumal man ja eigentlich selbstständig ist und das Risiko
trägt. Ich würde sagen, wir dürfen am Schluss nicht vergessen, man ist unternehmerisch tätig. Also das heisst, man tut den Case total bewerten, man muss sich eine Standortweise aussuchen und dann muss man auch überlegen, gehen die Kosten auf. Also ich meine, man muss auch überlegen, was muss ich am Schluss übrig haben, dass ich auch meinen Lohn habe, etc. Also ich denke, man darf die Verantwortung nicht abschieben und vielleicht an dem Moment vielleicht mal eine kleine Empfehlung zu einem Friend-Podcast, aber es gibt ganz eine gute Podcast-Folge von OMR mit dem Gründer von Coffee Fellows, wo nämlich genau ein bisschen über das Thema redet, dass nur weil ein Brand erfolgreich ist, heisst nicht, dass er an jedem Standort erfolgreich ist. Ich finde das übrigens eine super Folge, auch wenn man so um das Thema noch gehen möchte, so von Erfahrungssicht raus.
Ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, oder, mit dem Standort. Eben, gerade das, was ich vorhin gemeint habe, man kann mit dem Franchise-Geber in Kontakt treten. Und dort ist dann auch die Frage, wo man kann sagen, hey, schau, ich bin jetzt da irgendwo in Zürich. Wie sieht es aus? Gibt es in Zürich bereits Standorte? Wo haben die Standorte? In der Regel, da stellt sich dann die Frage, hat der Franchise-Geber auch gewisse Standortanalyse gemacht, wo er sagt, das Produkt läuft in den und den Regionen gut oder die überall dort, wo das Büro hat.
Ja, ja. Der sagt, glaub, sogar irgendwie, wenn es eine Südostterrasse hat, dann kommt es gut. Und sonst, wenn du eine Terrasse hast, nicht. Also das ist wirklich spannend, also wirklich hörenswert.
Und da sieht man dann auch als potenzielle Franchise-Nehmer, ob sich der Franchise-Geber schon die Gedanken gemacht hat und professionell an das Ganze herangegangen ist. Wenn er einfach dann sagt, ja, keine Ahnung, musst du selber schauen, dann merkt man einfach, ja, der hat sich die Überlegungen gar noch nicht gemacht.
Kann aber auch eine Chance sein, muss ich dir da vielleicht mal reinwerfen, jetzt aus unternehmerischer Sicht, dass man sagt, okay, ein Franchise-Geber ist eher noch in der früheren Phase, aber dann darf einfach der Preis auch nicht so extrem hoch sein. Oder das muss sich ja dann dort irgendwo reflektieren, dass man sagt, aha, gut, du hast erst keine Ahnung, irgendwo deine 10 Franchise eröffnet, du hast die Erfahrung noch nicht, du hast noch nichts Analyse, ist alles okay. Aber dafür darf das nicht so viel kosten, wie wenn halt einer das schon hat. Also ich denke, irgendwo, ich sage immer, entweder zahlt man es mit Risiko oder mit Geld. Also es muss einfach ausgewogen sein.
Das ist genau das, der ökonomische Aspekt, oder? Wenn man dann mal so einen Entwurf überkommt vom Vertrag, dass man dann auch schaut, oder eben, stimmt das, macht das Sinn? Genau. Und dann kannst du durchaus Verhandlungssachen. Man sagt, du, ich werde jetzt mal etwas Neues probieren, einen Standort, den ändere jetzt zwar so vom Konzept her noch nie versucht, ich würde das jetzt mal probieren.
So als Pilotprojekt.
Genau, oder? Aber dann muss es schon so sein, dass die Franchise-Gebühr massiv tiefer muss sein als in einem Bereich, wo ihr jetzt schon 100 andere Standorte habt. Ja.
Ja. Ja, ich denke, da geht es noch ganz lange darüber zu reden.
Das ist wirklich so.
Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen, weil sonst sprengen wir unsere Zeit total. Aber ich denke, so oder so, wenn man interessiert ist, in dem Bereich Fuß zu fassen, ich glaube, einmal mehr lasst euch vorab beraten, lasst euch darauf hinweisen. Sequoia hat Erfahrung mit Franchise-Modellen. Was sind Red Flags? Wo muss man vielleicht zweimal anschauen und vielleicht einmal eine Nacht drüber schlafen? Es ist eine Entscheidung, eine unternehmerische Entscheidung, das darf man nicht vergessen. Es muss genau gleich angegangen werden, bis es eine Gründung.
Das ist genau der Fall, jawohl.
Vielen Dank für die Auskunft, David, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Milena. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.